Heute als Gast haben wir Michel Breidenbrücker. Michel war bereits einmal sehr erfolgreich mit einem Tech-Startup, und zwar Last.fm. Das war ein Music-Startup, was Anfang der 2000er für sehr viel Geld an CBS verkauft wurde. Heute ist Michel im Bereich Industrial IoT unterwegs mit seinem neuen Startup Senseforce. Und wir haben ihn eingeladen, um mehr über Senseforce zu erfahren, aber auch mehr über das Thema Industrial IoT zu erfahren von jemandem, der schon öfters gegründet hat, der digital lebt, versteht, skalieren kann. Und wer daran interessiert ist, kann jetzt hier weiterhören und noch weitaus mehr erfahren mit uns auf dem Makers and Manufacturers Podcast.
Also ich sehe, auf der Anwendungsseite ist alles da. Also bei uns kommen viele Kunden, sagen, ja, könnt ihr auch Machine Learning? Also, ja, natürlich können wir Machine Learning, aber schau mal an, wo du stehst. Ja. Du bist in den 90ern stecken geblieben, wenn es um Daten geht. Ja.
Also ich bin sehr froh, heute einen Founder zu haben im Bereich Industrial IoT. Und dann auch einen direkten Founder zu haben, der bereits an einem größeren Tech-Exit beteiligt war. Du warst damals bei Last.fm Mitgründer. Das ist einer der Unternehmen Anfang 2000er, die einen der wahrscheinlich für Europa-Verhältnisse der größeren Exits realisiert haben. Und für mich, auch als Unternehmer, als Beteiligter in dieser Startup-Szene, ist es auch sehr interessant zu erfahren, wie sehr dich dieser Erfolg auch heute noch bei deinem neuen Startup beeinflusst. Dann macht dich das hungriger als Mensch, macht dich das, bist du bereits gesättigt, hast du wesentlich bessere Karten wegen diesem Erfolg und auch wegen den Kontakten, die man dadurch entwickelt. Also all das interessiert mich und wahrscheinlich auch dann einfach viele Gäste in dem Bereich. Bevor wir jetzt auf Senseforce zu sprechen kommen und auf das Thema Industrial IoT zu sprechen kommen, was sollten unsere Gäste von dir erfahren und wissen? Wer bist du und was machst du alles?
Ja, also ich bin einfach ein ganz normaler Typ und ich sitze irgendwie in den österreichischen Alpen und habe da ein Haus und Kinder und alles, was man so hat, wenn man mal ein bisschen älter ist. Und ich habe aus London raus damals die Last.fm gebaut. Ich habe dann noch RJDJ gebaut. Ich habe geholfen mit zu launchen aus Österreich heraus die Speed Invest als Venture Fund und habe dann in einem Studio hier bei mir in den Bergen ein paar Projekte gelauncht, die ich teilweise jetzt auch schon wieder verkauft habe, teilweise auch eingestellt habe. Und aus dem heraus ist eben die Senseforce entstanden und das ist das größte Baby für mich im Moment. Das ist der Fokus für mich, an dem ich arbeite. Und es ist halt spannend für mich deswegen, weil das ist ein Industrie 4.0 Startup, das eigentlich so, wo wir jetzt sind, nämlich abseits der Metropolen von Berlin und München und London in Paris, nämlich hier in der Bodenseeregion, gar nicht so falsch platziert ist. Und das macht das Ganze spannend für mich, denn ich bin halt hier in den Bergen daheim und meine Company ist hier gleich am Bodensee und kann da jeden Tag hinfahren. Und der Bodensee ist halt schon eine interessante Industrieregion, denn wir haben sozusagen hier direkt in der Umgebung natürlich super viel Zulieferindustrie für Automotive, viel Maschinenbau auch. Wir haben eigentlich einen relativ großen und spannenden Markt, der sozusagen genau vor unserer Haustür liegt. Und das macht es spannend für mich, dass jetzt plötzlich im Vergleich von damals, als wir Last.fm in London gebaut haben, da war Digitalisierung irgendwie quasi sehr exklusiv und immer noch klein, 2000, und da musstest du sowas aus einer Metropole rausmachen. Und jetzt hat halt Digitalisierung so viele neue Bereiche erreicht, wie beispielsweise Maschinenbau. Und das ist so, es ist zwar hart hier vom Bodensee aus, aber es ist machbar, weil einfach die entsprechenden Märkte auch da sind.
Aber jetzt habe ich auch die Region mal ein bisschen gegoogelt. Es ist regional, es ist kleiner. Und ist aber mit der Erfahrung, die du hast aus London und auch diese Erfahrung, die du hast, du machst auch Investments, ne? Du machst auch Angel Investments, oder?
Ja, aber eigentlich nicht viele. Also ich bin eigentlich im Moment mehr auf der Entrepreneurial-Szene unterwegs.
Aber du siehst wahrscheinlich einfach viel und wenn es das mit anderen Regionen vergleichst, gibt es dennoch Herausforderungen da, wo ihr jetzt seid? Ich vermute beim Recruiting, kann das sein?
Ja, voll. Voll.
Und das löst ihr dann wie? Dass ihr einfach jetzt noch bereiter seid für Remote Work oder wie löst ihr das aktuell?
Interessanterweise einer der ersten Hires in der Company, als sie noch sehr, sehr klein war tatsächlich ein Recruiter. Und völlig irgendwie undenkbar eigentlich, dass du so ein kleines Startup einen Recruiter hat. Aber ich meine, wenn der arbeitet, dann habe ich Applications. Wenn der nicht arbeitet, habe ich keine Applications. Simple as that. Und wir holen uns halt die Leute schon von überall her. Also wir haben jetzt Mitarbeiter aus Australien, natürlich Rumänien, Deutschland, Russland etc. Holen uns die Leute hierher. Jetzt kriegen wir gerade eine Marketing-Lady aus Ungarn. Und ich meine, so anders als in anderen Märkten ist es gar nicht. Nur ist es sozusagen dieses Umziehen quasi schneller und einfacher. Aber du hast ja sehr oft Situationen, dass du auch in Berlin jemanden recruitest, der nicht in Berlin sitzt und irgendwie dann halt nach Berlin kommt für den Job. Und das ist bei uns halt der Standard. Also es ist härter, aber eben deswegen auch ein Topic, auf das du, wenn du aus so einer Region heraus ein Startup baust, ganz, ganz früh im Lifecycle Rücksicht nehmen musst, indem du dir wirklich einfach einen Recruiter leistest.
Ja, super. Also aus eigener Erfahrung, ich war jetzt 4 Jahre lang bei einem kleinen Kunststoffunternehmen zwischen Köln und Aachen im Dorf und wir hatten halt einen extremen Fachkräftemangel. Und wir haben den gelöst, indem wir halt als Zweitsprache Englisch eingeführt haben. Dann haben wir Dienstwohnungen eingerichtet, die wirklich so wie Airbnb-Wohnungen aussehen. Und dann haben wir halt Leute aus Slowakien, aus Portugal und Spanien ins Dorf geholt. Und für die war das Dorfleben halt geil, ne, weil es eigentlich oftmals so einfach angenehm und chillig ist. Und dann eben auch Deutschland super interessant. Also man kann es lösen. Schatz hat nur gewundert, wegen deiner Erfahrung, dass du ja das also auch als Headquarter gewählt hast. Jetzt hast du schon gesagt, Senseforce ist aktuell dein größtes Baby. Natürlich habe ich schon recherchiert, aber jetzt allgemein, wenn ein Kunde auf euch zukommt, was bietet Senseforce, aber auch was bietet Senseforce nicht an im Bereich Digitalisierung?
Also wir sind ein IoT, Industrial IoT Plattform oder Technologie. Das heißt, was wir tun und auf was wir spezialisiert sind, ist die Daten der Dinge, ja, in IoT, Internet of Things, ja, und die Things sind bei uns Maschinen. Das heißt, wir verknüpfen sozusagen Maschinen mit dem Internet, aber das ist inzwischen nicht mehr das große Ding, sondern die große Frage ist natürlich, was tust du mit diesen Daten? Und da haben wir uns eigentlich ein ganz spezifisches Segment ausgesucht, nämlich der mittelständische Maschinenbau. Weil wir sehen, dass mittelständische Maschinenbau steht vor einer Situation, wo die Maschinen bauen. Ja, keine Ahnung, beispielsweise einer unserer prominentesten Kunden, der baut Containerkräne. Der kostet so ein Waschel, kostet zwischen 2,5 und 5 Millionen Euro. Und die liefern bis zu 10, 20 solcher Teile in irgendwelche Terminals und Häfen. Also das sind riesen Projekte. Und diese Kräne, diese Maschinen, die sind alle digital gesteuert. Da ist eine PLC drin, logischerweise. Es ist ein Zwischenstandard. Einige sind sogar vollautomatisiert, unglaublich. Das heißt, die Maschinen produzieren Daten und zwar richtig fett, viele Vollgas. Das, was aber jetzt passiert in den meisten Fällen, ist, wenn der Maschinenbauer diese Maschine dann sozusagen ausliefert und dann seinen Kunden übergibt, in dem Moment verliert er den Zugriff auf sämtliche Daten. Und das, diese Data Gap zwischen dem Machine Producer, sozusagen dem Maschinenbauer und dem Maschinenbetreiber, das ist ein richtiges Problem. Da geht wirklich Wertschöpfung verloren. Und was wir tun, ist nicht nur versuchen, diese Data Gap zu schließen, sondern eben auch dem Maschinenbauer Tools in die Hände zu geben, damit er mit diesen Daten auch wirklich dann was anfangen kann. Vielleicht zuerst noch einmal kurz zum Thema Data Gap und dann das, was er damit anfangen kann. Oder hast du schon eine Frage dazu?
Nee, mach gerne weiter.
Ja. Ja, also diese Data Gap, ja, das ist ein wirkliches Problem. Und zwar, ich meine, sehr oft treffen wir beispielsweise Betreiber von Maschinen, ja, und wir arbeiten übrigens auch mit Produzenten, also mit Fabriken, Factories. Wir bringen auch hier ganze Autolieferer online, die keine Maschinen selbst produzieren. Das ist schon auch unser Kunde, aber unser Fokus, wie gesagt, ist der Maschinenbauer. Und wenn du mit diesen Betreibern aber sprichst, dann ist sehr oft relativ klar, dass sie eigentlich erstens überhaupt kein Incentive haben, Daten an irgendwen weiterzugeben und auch die Notwendigkeit gar nicht sehen, sondern im Gegenteil, da eigentlich in diesen Daten ihre ureigenste IP sehen und dort auch wirklich Geheimhaltungs sozusagen Themen sehen. Also die würden die Daten nicht weitergeben, weil dann sieht man ja, wie viel da produziert wird, wie sie produzieren und. Ja. Und das stimmt grundsätzlich. Und deswegen ist es in bestimmten Industrien unglaublich schwierig für Maschinenbauer, wirklich die Daten zu kriegen. Der Nachteil allerdings davon ist, auch für diese Industrien, dass dadurch, dass der Maschinenbauer die Daten nicht hat, kann er seine Maschine nicht verbessern. Und das ist sehr signifikant. Und deswegen ist es echt so, dass sehr, sehr viele produzierende Betriebe wirklich Themen haben, wenn sie einfach ihre Instandhaltung und ihre Service-Teams aufbauen, die sozusagen so aktiv sein müssen und inzwischen solche Experten in den Maschinen sein müssen, dass sie sich besser auskennen als die Produzenten der Maschinen. Wenn sie eine Möglichkeit finden würden, wirklich die Daten jetzt mit dem Produzenten zu teilen, dann kann natürlich der Produzent der Maschinen viel effizientere Maschinen bauen, kann sich in den Produktionsprozess einbringen und. Und in den Fällen, in denen uns das gelingt, dass die Betreiber von Maschinen wirklich die Daten mit dem Maschinenbauer auch teilen, kommt dann sehr oft auch noch die Bauteillieferanten der Maschinenbauer dazu, die dann auch noch sozusagen Zugriff auf die Daten kriegen. Und dadurch hast du halt volle Data Transparency vom Betreiber zum Maschinenbauer, zum Bauteillieferanten. Mit der Konsequenz, der Maschinenbauer kriegt bessere Bauteile und der Betreiber kriegt bessere Maschinen. Die Effizienz geht nach oben, die Verfügbarkeit, die Wartungen gehen nach unten, Cost of Ownership wird geringer. Das sind alles Themen, die wir inzwischen jetzt schon sehen und messen können. Und ja, da sind wir aktiv. Okay. Das ist das Thema Data Gap. Dann würde ich gerne noch was dazu sagen, was sozusagen die Maschinenbauer so spezifisch brauchen. Aber wenn du eine Frage hast, dann vielleicht...
Also allgemein für mich, also mein Verständnis kommt aus der Kunststoffverarbeitung, da haben wir Spritzgussmaschinen und diese Spritzgussmaschinen, klar, wenn du dann den jeweiligen Artikel einrichtest, dieses Rezept, das willst du ungern teilen. Das gibst du normalerweise auch nicht zum Kunden raus. Das ist so deine Art, wie du mit der Maschine, dem Werkzeug, dem Kunststoff umgehst. Ansonsten, die Maschine per se ist schon sehr weit ausgereift, hat verschiedene Sensorik verbaut und die nutzt du auch, um dein eigentliches Verfahren fein zu tun. Und auch im Vorgespräch, wo du das angesprochen hast mit diesen Daten, habe ich mir überlegt, ich so als jemand, der aus der Startup-Branche kommt, müsste ja eigentlich offen dafür sein, diese Daten zu teilen. War jetzt erstmal skeptisch, aber an sich denke ich, dass es der richtige Schritt ist und auch tatsächlich zu einem besseren Produkt führen kann. Aber du sprichst wahrscheinlich jetzt eher von individuellen Anlagen, die produziert werden, ne? Von Krähen, wo es 10 bis 20 sind. Oder meinst du, braucht man das auch für Maschinen, wo halt 10.000 im Jahr produziert werden, die dann beim jeweiligen Kunden gewartet werden, im Betrieb sind, in verschiedenen Arten genutzt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade für standardisierte Maschinen ist es ein Riesenthema. Du musst dir vorstellen, du produzierst, was weiß ich, keine Ahnung, wie viel tausend Stück von den Maschinen pro Jahr und weißt nicht, was die tun.
Und welche Daten willst du dann abnehmen? Also du willst nicht festhalten, wie jetzt der Maschinenbediener da rumklickt und was er einstellt. Du willst von Sensoren, Vibrationen, Temperaturen, die Drucke.
Richtig, ja.
Okay.
Ja, genau. Also das fängt an bei was eigentlich sehr oft eben gemacht wird, ist, dass da also eben dass wirklich die Daten für die Konstruktion bzw. das Engineering verwendet werden. Wie effizient sind eigentlich meine Bauteile ausgelegt? Ja, also keine Ahnung, sind meine Motoren überdimensioniert oder nicht eigentlich? Ja, was sind die wahren Lasten, die auf meinen Bauteilen liegen? Welche Fehlermeldungen treten auf? Ja, in welchem Zusammenhang? Allein schon aus dem Error Management. Kannst du so viel Optimierungspotenzial holen als Maschinenbauer. Ich meine, du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn ein Fehler kommt, ja, kommt darauf an, was für ein Fehler steht die Maschine. Wenn du jetzt drauf kommst, allein schon zu wissen als Maschinenbauer, da gibt es einen Fehler, da gibt es eine Häufung von der Fehlermeldung bei nur einem Kunden, ja, dann wird es ein spezifisches Problem bei diesem Kunden sein. Jetzt könnte man natürlich jetzt schauen, was passiert bei dem Kunden, was bei allen anderen nicht passiert und dem weiterhelfen. Ja. Aber umgekehrt, wenn du eine Fehlermeldung siehst, die über deine ganze Flotte auftritt, dann weißt du, du hast einen Konstruktionsfehler wahrscheinlich oder ein Konstruktionsthema. Das heißt, das müsste eigentlich das größte Thema für die Konstruktion sein, um einfach die Maschine nach vorne zu bringen, dass dieser Fehler weggeht. Ja. Und das ist ein ganz, wirklich ganz einfaches Beispiel. Und das geht jetzt nicht, weil eben die Maschinenbauer nicht mal die Fehler haben, nicht mal eine statistische Auswertung über ihre Gesamtanlagen.
Und wie wird sich das ändern? Wie wird jetzt der Maschinenbauer beim Kunden dem das schmackhaft machen können, diese Daten zu teilen?
Ja, ich meine, das größte Thema, also in der Realität ist unsere Erfahrung ist folgende. Also nehmen wir an, ein Maschinenbauer führt sowas wie Senseforce ein. Ne? Dann ist das nächste Thema, so, wie komme ich jetzt an die Daten, also über meine Kunden? Und wenn der jetzt zum Kunden läuft und sagt, hey, ich will deine Daten haben, dann sagt der im Normalfall nee. Ja. So, was wir jetzt festgestellt haben, eine Art und Möglichkeit, wie das funktionieren kann, ist, dass er sich wirklich eine ganze Reihe von vielleicht auch durchaus kleinen Anwendungen überlegt. Ja. Beispielsweise, also wir nennen das Hooks, ja. Ein Maschinenbauer hat beispielsweise, was weiß ich, glaube irgendwie 20 kleine Applications gebaut, ist damit zum Kunden gegangen, hat gesagt, hey, sag mal, was hältst du von dem, was hältst du von dem, was hältst du von dem? Keine Ahnung gehabt, ob da irgendwas jetzt triggert bei dem. Und dann war es eine Anwendung, und zwar, die ihm sozusagen die Netto-Stromaufnahme der Maschine gegeben hat. Also die Maschine hat auch Strom produziert, Strom gezogen Und die Applikation hat mit einfach dem Kunden gesagt, okay, netto brauchst du so viel Energie für diese Maschine und du hast, was weiß ich, wie viel davon. Also das ist die Netto-Energie-Consumption sozusagen. Und der Kunde war weg. Er hat gesagt, bingo, das, genau das brauche ich. Ich habe das Gefühl, mein Provider, also Power-Provider, bescheißt mich eh schon die ganze Zeit. Und das ist einfach für mich so wertvoll, genau das zu wissen. Genau dieselbe Applikation war komplett sinnlos für einen anderen Kunden. Ja. Das heißt, was ich sagen möchte damit, ist eine Art vorzugehen hier, ist nicht irgendwie jetzt ein riesen Projekt zu machen, sondern einfach hinzugehen und einfach mal ein paar Ideen umzusetzen und damit möglichst schnell zum Kunden zu gehen und dort einfach mal das Interesse abzuklopfen. Für diese Applikationen, und da geht es gar nicht darum, hey, kriege ich deine Daten, sondern da geht es darum, hey, macht diese Applikation Sinn für dich? Ja. Andere Kunde beispielsweise hat einen Benchmark gemacht. Ja. Also der ist hingegangen und hat sich so einen Productivity Index entwickelt und ist dann, hat sich die Productivity aller Maschinen, die jetzt quasi mitgemacht haben, reingeholt. Ja. Dann hat er gesagt, Top 10% meinen, also von den die Productivity der Top 10%, das ist sozusagen ein grüner Bereich, der Orange ist, was weiß ich, 40% und der restlichen 50 sind rot. Ja. Und hat darauf gemappt dann einfach die Productivity von einer individuellen Maschine. Das heißt, wenn ich eine Maschine von dem betreibe, habe ich einen Benchmark oder könnte ich einen Benchmark kriegen, betreibe ich meine Maschine im Vergleich zu allen anderen, auch zu meiner Competition, im Normalbereich, betreibe ich sie im Top-Bereich oder betreibe ich sie im unteren Bereich.
Das war voll digital.
Genau, voll digital, ist ein Benchmarking-App, ja. Und ich meine, mit so einer Benchmarking-App mal zu einem Kunden zu gehen, sagen, hey, schau dir mal an, hier Benchmarking, wäre das was für dich? Mhm. Und wenn der sagt, ja, hey, das ist total cool, da habe ich jetzt endlich mal irgendwas, wo ich sehe, wie funktioniert mein Shopfloor im Vergleich zu anderen oder wie gut ist die Maschine ausgelastet, das will ich, dann ist natürlich die Konsequenz davon, dass er auch entsprechend die Daten beisteuern muss.
Jetzt für diese Ideen, macht Sinn, mussten die Maschinenhersteller erstmal mit digitalen Produkten, Mehrwerten an den Kunden herantreten, aber waren die Maschinen per se dann schon bereit, die Daten zu teilen oder mussten die erst nachgerüstet werden?
Ja, im Idealfall natürlich nicht. Ich weiß noch, wir haben ja mal gesprochen vor längerer Zeit und du hast da ja wirklich eigentlich so, wie es bei sehr, sehr vielen der Fall ist, wirklich einen Jobfloor gehabt mit relativ alten Maschinen. Ne? Und das ist eine Landschaft, die wir natürlich sehr oft sehen. Und wenn die Maschinen nachgerüstet werden müssen mit entsprechender Sensorik, ist es natürlich ein größeres Projekt. Haben wir auch schon gemacht und ist möglich, wird vor allem von sehr vielen Betreibern sowieso gemacht, weil sie anfangen, zunehmend ihren Jobfloor eben zu digitalisieren. Das heißt, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wo es natürlich sehr, sehr schnell geht, ist mit Anlagen, die eine PLC haben, weil inzwischen kannst du so gut wie jede PLC auslesen und da haben wir auch eine Software entwickelt, eine Edge-Software, die es sehr leicht und sehr schnell möglich macht, einfach die Daten auszulesen. Das sind dann wirklich Steuerungsdaten. Das heißt, du hast dort nicht nur die Sensorik drinnen, sondern auch die Aktuatorik.
Okay. Und jetzt, was du gerade angesprochen hast mit diesen digitalen Solutions für den Kunden, das macht ihr aber nicht. Das heißt, der Maschinenbauer, der kommt auf euch zu, sobald es um das Thema geht, Datenabnahme und vor allem der Auswertung der Daten innerhalb der Cloud. Oder seid ihr auch schon im Vorstep dabei bei diesen Kreativleistungen?
Ja, das ist genau der zweite Bereich, über den ich vorher auch sprechen wollte. Nämlich, als wir angefangen haben, haben wir uns eben sehr stark auf den mittelständischen Maschinenbau fokussiert. Und der mittelständische Maschinenbau zeichnet sich für uns eigentlich dadurch aus, dass das, also das sind Companies, die machen, was weiß ich, 100, von 100 Millionen bis unter einer Milliarde Umsatz, und zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie im Normalfall eigentlich vor allem wirklich Mechanical Engineering driven sind sozusagen, also aus dem Maschinenbau kommen. Das heißt, die Kompetenz und die Qualität der Leute dort liegt ganz klar im Maschinenbau, ja, im Mechanical Engineering. Ja. Und wo, also die Themen, die eher problematisch sind für sie, sind dann halt wirklich eben Data, Big Data, Data Science, überhaupt Web Technologies, Machine Learning und so weiter, Statistical Modeling auch, ja, das sind alles Themen, die eigentlich nicht sehr nahe sind am mittelständischen Maschinenbau. Ja. Und deswegen haben wir unsere Lösung so konstruiert, dass wir versucht haben, möglichst viel der ganzen Funktionalität von der Datenaufnahme bis Data Management bis eben dann Application Enablement durch Low-Code-Interfaces zu ermöglichen. Und dieses Stichwort Low-Code, glaube ich, ist für die Industrie und vor allem den Maschinenbau super relevant. Und ist sicher eines der sinnvollsten Buzzwords, die ich in der letzten Zeit in der Industrie gehört habe. Denn du musst dir vorstellen, du hast so ein Standard-Industrial-IoT-Projekt. Ja, jetzt beschließt eine Company, sagt, okay, wir wollen irgendwie IoT. Dann landet das Projekt meistens bei der IT. Und sehr viele Unternehmen sind so strukturiert, dass die IT eigentlich für die internen Agenten zuständig ist. Ja. IT ist sehr oft sogar unter dem CFO angehängt, das heißt unter dem Finanz sozusagen Vorstand. Ja. Das ganze Know-how über die Maschinen aber und auch der Service und, das liegt eigentlich in der Technik. Ja. Und das heißt, die Menschen, die Daten eigentlich wirklich brauchen, die sind gar nicht, das ist komplett eine andere Abteilung als sozusagen die Menschen, die jetzt plötzlich die Autorität über die Daten haben. Und dann an diesem Problem scheitern extrem viele Projekte, weil dann die IT ein super Industrial IoT Projekt launcht, aber die Anwendungen sind quasi unbrauchbar, weil sie nie in den Teams ankommen. Der Service kann nicht damit arbeiten oder braucht irgendwelche zusätzlichen Features und Zeug. Konstruktion braucht es, Sales braucht irgendwie noch, Kunden kommen, sagen das und das und das. Und deswegen ufern Industrial IoT-Projekte sehr oft ins Unendliche aus. Ja. Never-ending Story, Pflichtenheften, Unzufriedenheit, Katastrophe. Ja. Und was das Problem eben lösen kann, ist eben Low-Code, weil Low-Code gibt den Anwendern in der Konstruktion, im Service, im Einkauf, im Verkauf etc. Die Möglichkeit, wirklich selber Datenapplikationen zu bauen. Das sind dann einfach Drag-and-Drop-Interfaces, die es ermöglichen, wirklich mit den Daten zu arbeiten für Nicht-Programmierer.
Was für ein Szenario kann ich mir jetzt da vorstellen? Also so ein Baukastensystem, um die Daten, die jetzt in der Cloud von mir sind, von meinen Anlagen sind, soll jetzt im Grunde der Zuständige innerhalb der Produktion oder der Entwicklung selber sich ein Dashboard bauen können, selber eine Intelligenz bauen können. Was wäre jetzt so ein Beispielszenario? Was kann man besonders gut mit Low-Code innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Woche realisieren? Eigenständig.
Fangen wir mal mit einem ganz dämlichen Beispiel an, das sicher sehr viele, die in dem Bereich arbeiten, kennen. Du hast irgendein Widget und da wird, was weiß ich, der Druck oder die Geschwindigkeit oder irgendwie sowas angezeigt. Und jetzt ist da die falsche Einheit drauf. Ja. Da werden, was weiß ich, Meter pro Sekunde angezeigt und nicht Kilometer pro Stunde. Ja. Und beziehungsweise der Wert wird in Kilometer pro Sekunde dargestellt, aber die Einheit ist Meter pro Sekunde. Ja. Das heißt, da schauen alle drauf und es macht keinen Sinn. Ja? Jetzt willst du das umwandeln von Meter pro Sekunde auf Kilometer pro Sekunde. Im Normalfall kann das der Anwender, sprich zum Beispiel das Service-Team, nicht selbst machen. Ich kann das Widget nicht umbauen. Das ist einfach eine Umwandlung von Metersekunde auf Kilometer pro Stunde. Und das muss einfach out of the box kommen. Das muss ein Klick sein, wo du auf die Daten runterkommst. Und bei uns ist es das. Und dann hast du diese entsprechende Query wirklich als ein visuelles Interface vor dir. Und darauf kannst du eine Formel anwenden. Und diese Formel, dafür hast du einen Formula-Editor. Und da kannst du wirklich quasi Baukästchen zusammenziehen und zusammenklicken, um diesen Wert umzuwandeln von Metersekunde auf Kilometer pro Stunde. Und das kann jeder Maschinenbauer. Ja. Das ist für einen Maschinenbauer machbar, ja, und auch wahrscheinlich sogar für irgendeinen Sales- oder Business-Mitarbeiter.
Aber ja. Heißt das dann auch, dass die Digitalisierung meiner Anlagen und meiner Maschinen mit Senseforce ohne Beratungsunternehmen geschafft werden kann? Oder sind die immer noch Teil von dieser Transformation, Teil von der Planung, Teil von der Umsetzung?
Also ist beides. Ja. Wir haben ursprünglich eigentlich gedacht, dass es wirklich darum geht, dass die Maschinenbauer selbst, also das mittelständische Maschinenbauer, wirklich eigentlich sehr komplexe Industrial IoT-Projekte jetzt wirklich selbst umsetzen können. Können sie auch. Aber die Realität ist sehr oft, dass es einfach ein Resource-Thema ist nach wie vor und dass da schon dann auch Consulting-Companies reinkommen. Wir wiederum kriegen jetzt auch sehr viele Anfragen von Consulting-Unternehmen, weil die wiederum auf genau dieselben Themen stoßen. Du brauchst einfach ein sehr flexibles Tool und du brauchst etwas, das wirklich das Thema Industrial IoT end-to-end abdeckt. Also wirklich von der Aufnahme der Daten bei der Maschine bis rauf zur Visualisierung der Daten und Integration der Daten zurück in Drittsysteme. Und das ist einfach sehr, sehr schnell möglich durch eben Low-Code-Interface. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade im industriellen Umfeld in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel von Low-Code hören werden.
Definitiv. Ich bin auch oft also Fan von Cloud-Applikationen, wo es zum Beispiel auch Vorlagen gibt, Templates gibt, die man dann ermöglichen, schneller eine Präsentation zu machen oder schneller irgendwas anzupassen für einen LinkedIn-Post, was auch immer.
Absolut. Also wir haben, ich kann dir sagen, wir waren vor, keine Ahnung, 2 Jahren bei den ersten Kunden und haben den Senseforce vorgestellt. Und dann war ein Kunde dabei und gesagt, ja, ist alles nett, aber wir denken, das ist Kernkompetenz, die wollen wir im Haus haben. Wir bauen das selber. Und dann haben sie angefangen, Systeme zu vergleichen, hin und her. Irgendwann, wir bauen das mit Azure. Ja, jetzt haben sie angefangen mit Azure. Das waren, die haben jetzt 2 Jahre damit verbracht und sie sind bei weitem nicht fertig. Nur das Plumbing hinzukriegen, nur die Datenaufnahme, nur die Datenspeicherung, welche Datenbank, ja, was ist, wenn wir so viel da, was machen wir mit den alten Daten, wie viel Daten hin und her, ja. Die haben noch nicht eine einzige Applikation gebaut, nach 2 Jahren, ja. Und das ist the bloody truth, ja. Was willst du als Maschinenbauer tun? Willst du dich mit dem Plumbing von irgendwelchen Datenpipelines aufhalten, die dir eigentlich in Wirklichkeit scheißegal sind, ja? Oder gehst du hin und versuchst wirklich Value zu kreieren, Werte zu schaffen auf der Applikationsebene für deine internen Teams, deine Kunden und deine Lieferanten. Deswegen musst du es schaffen, so schnell wie möglich auf den Applikationslevel zu kommen, denn da ist deine Kompetenz und da geht es um Wettbewerbsvorteil. Und je länger du dich mit irgendwelchen blöden Rumcoderei aufhältst, umso schlimmer.
Dann liegt es ja im Grunde auch an euch, das potenziellen Kunden so zu vermitteln. Ne? Das ist dann die Aufgabe des Marketings.
Allgemein, du hast völlig recht und ich weiß, dass du wolltest damit sagen, dass wir das noch besser machen könnten, nehme ich an.
Allgemein alle. Also alle, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also diejenigen, die Software an die Industrie anbieten, können bessere Jobs machen und lauter werden. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, aus deiner Perspektive, was ist der Reifegrad der IoT-Landschaft? Wie reif sind die Kunden dafür? Mhm. Wie reif sind die Use Cases? Wie reif sind die Anbieter wie ihr? Und wie reif ist Technologie aktuell?
Ja, also ich sehe, auf der Anwendungsseite ist alles da. Also bei uns kommen viele Kunden, sagen, ja, könnt ihr auch Machine Learning? Also, ja, natürlich können wir Machine Learning, aber schau mal an, wo du stehst. Ja. Du bist in den 90ern stecken geblieben, wenn es um Daten geht. Ja. Das geht jetzt mal eine Zeit lang, bis du so quasi die Hausaufgaben gemacht hast. Und das ist halt das Problem, der Reifegrad auf der Anwendung. Also Use Cases gibt es genug, interne, externe, Business Cases etc., alles da. Es gibt auch genug eben Supplier, ja, eben es gibt Plattformen wie Senseforce, das sind wir ehrlicherweise auch nicht die Einzigen. Wir sind zwar nicht die Einzigen, aber dafür die Besten. Dann gibt's natürlich auch genug eben Technologie, wo du es dir selber zusammenbauen kannst. Das macht meiner Meinung nach gerade für den Mittelstand keinen Sinn. Wenn du ein Corporate bist und da wirklich eine IT-Abteilung hast, die auf Zack ist, dann kriegst du es vielleicht hin. Ja, aber die Technologie ist da. Aber was wir halt schon sehen, ist, dass der Reifegrad, der Maturity Index sozusagen auf Kundenseite eigentlich noch auf diesem ersten Level ist. Und der erste Level ist wirklich Remote Access. Was uns ja oft passiert, ein Kunde kommt zu uns, wir kriegen einen Kundenkontakt, sagen wir, hast du deine Daten? Und dann sagen die, ja, natürlich haben wir unsere Daten, aber wie, zeig mir mal. Und dann machen sie eine VPN-Verbindung auf zu irgendeiner Maschine oder irgendeinem Werk. Und sage ich, aber du hast deine Daten nicht. Ja. Deine Daten liegen auf einer Maschine irgendwo und du darfst sie anschauen. Wenn du Glück hast, hast du da irgendein Visualisierungssystem drauf. Aber das ist nicht deine Daten haben, ne, sozusagen. Das verstehen viele noch gar nicht, dass eine VPN oder Remote Service Tool eigentlich das Datenthema nicht löst, ja, sondern das Thema kommt wirklich erst rein, wenn du schaffst, Data Collection über eine Vielzahl von deiner Maschinen sicherzustellen, wenn du schaffst, die Daten auf eine zentrale Stelle, ob das jetzt Cloud ist oder auf irgendeinem Inhouse-System und so weiter, ist. Und dann wird es erst lustig, wenn du anfangen kannst, wirklich statistische Analysen über deine ganzen Maschinen zu fahren. Und dann fängt es an, wirklich Mehrwert zu entstehen, bis rauf zu Möglichkeiten, dann Machine as a Service anzubieten. Und wenn du diese Stufen dir anschaust, da stehen viele noch ganz unten beim Thema Remote Access.
Das heißt, der Engpass ist das Verständnis vom Kunden. Der Kunde sieht die Perspektiven noch nicht, versteht die Mehrwerte noch nicht und versteht wahrscheinlich auch nicht, wie einfach es dann doch ist, dieses umzusetzen und zu erreichen.
Ich glaube halt, es hat bisher, ich würde nicht sagen, dass sie es nicht verstehen. Wahrscheinlich verstehen sie es schon, weil so kompliziert ist es ja nicht und es sind alles sehr schlaue Leute, die da sind. Ja. Aber es hat halt einfach bisher von der Priorisierung her keine Notwendigkeit gegeben, jetzt wirklich mal über After-Sales-Services in größeren Stil nachzudenken. Ne. Bisher jetzt gerade in Europa hat sich der Maschinenbau jetzt, wenn wir den Maschinenbau spezifisch anschauen, gegenüber der vor allem auch chinesischen Wettbewerbern immer noch durch Qualität des Maschinenbaus unterscheiden können, ne, differenzieren können. Und dieser Wettbewerbsvorteil, der ist aber jetzt weg, also oder in vielen Bereichen einfach kommt inzwischen aus China eine Qualität, die wirklich mit der europäischen Qualität vergleichbar ist. Und jetzt ist halt die Frage, was kannst du tun als Maschinenbauer? Wie kriegst du es hin, dass du sozusagen nicht nur eine mechanische Maschine verkaufst, sondern Mehrwert damit verkaufst? Ja? Und das sind halt sehr oft eben Datenprodukte. Der eine unserer Kunden hat jetzt einige Aufträge gewonnen, weil er seinen Kunden klar machen konnte, du kaufst bei mir nicht eine Maschine, sondern du kaufst bei mir eine 24/7 365 Data Monitored Maschine. Und das bedeutet, dass bei uns in der Zentrale ein Team, Expertenteam, deine Maschine rund um die Uhr unter den Augen hat. Ja. Die haben eine Niederlassung in den USA, in Europa und noch irgendwo. Das heißt, das sind wirklich Teams, die in dem Control Room stehen und wirklich rund um die Uhr die Verfügbarkeit, die Error-Meldungen, was auf diesen Maschinen passiert, monitoren können. Sie werden automatisch notified, wenn es irgendwelche Themen gibt auf der Maschine, und sie werden aktiv in dem Moment und gehen proaktiv auf den Kunden zu. Und das ist ein Service für den zahlten Kunde, wenn du dem das zeigen kannst. Erstens, du hast die Infrastruktur dazu, das heißt die Daten. Wenn du ihm diese Dashboards zeigen kannst, diese Notifications und so weiter zeigen kannst, wenn du ihm klar machen kannst, dass du wirklich 24/7 bist, dann ist das ein unglaublicher Mehrwert. Wieso soll der Kunde jemals irgendwo einen anderen Service für seine Maschine kaufen als beim Hersteller? Das kriegt er nur beim Hersteller, denn keine Service Company hat die Daten in der vergleichbaren Weise wie der Hersteller.
Macht Sinn. Und jetzt frage ich mich, warum habt ihr eigentlich keine Live-Demo? Warum habt ihr nicht irgendein Setup, wo ich mit Live-Daten dieses Dashboard habe, damit arbeiten kann und sehen kann, okay, was ich mir da alles jetzt auch vorstellen kann für meine eigenen Anlagen, für die Ziele, die wir uns vornehmen. Warum ist denn diese Live-Demo, die ist so selten bei den Anbietern von digitalen Software und Solutions für die Industrie? Ihr habt zum Beispiel schon mal sehr gute animierte Screenshots, wo ich schon sehr viel verstehen kann. Ihr habt allgemein ein sehr modernes Marketing, was erfrischend wirkt, weil das suggeriert mir Autorität, eine Digitalkompetenz. Ihr macht also vieles richtig, aber allgemein, also wenn man auf der Suche nach einer Solution ist, dann musst du erst einen Termin vereinbaren, dann wollen die Hyopies vorbeikommen, dann zeigen sie dir auf der Präsentation, wie groß das Headquarter ist. Alles nur verschwendete Zeit. Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem oder auf der Suche nach Inspiration für die nächsten 10 großen Probleme, ich will das doch einfach nur sehen. Und gerade ihr im Industrial IoT, ihr könnt doch einfach irgendein schönes Wasserrad in Österreich nehmen, das digitalisieren, dann eine Webcam drauf ballern und dann mich als CTO oder CEO oder CIO einfach mal rumtütteln lassen, zu sehen, okay, wow, selbst ein stupides Wasserrad generiert diese Art von Daten. Und was kann ich mir jetzt vorstellen mit meinen Maschinen?
Ja, voll. Du triffst voll ins Schwarze. Wir bauen auch dran. Ist was, das kommt bei uns in den nächsten, ich hoffe, Wochen. Ja. Sollte schon lange da sein, um ehrlich zu sein. Ist auch ein Punkt, den ich schon lange haben möchte. Ich meine, wir haben intern bei uns das große Credo, ja, gerade auch bei unseren Customer Success Menschen und Forward Deployed Engineers, Show, Don't Tell. Ja. Also wenn jemand Interesse hat, dann bitte bei uns melden und ihr kriegt zu 100% eine Live-Demo. Ja, also wir haben 2 Slides oder 3 Slides, aber wir präsentieren live. Und du hast völlig recht, ja, das muss so sein, dass das wirklich von jedem accessible ist. Was wir möchten noch einen Schritt weiter gehen und unsere Edge eigentlich configurable machen, dass wirklich Leute auch nicht nur mit irgendeinem Demo-Datenset rumspielen können, sondern innerhalb von einem Tag wirklich auch ihre Maschine, also die Daten ihrer Maschine live bringen und mit dem sozusagen mal die ersten Visualisierungen machen können. Aber das ist halt genau der Mehrwert, den wir bieten. Und du hast völlig recht, wir müssen den noch transparenter machen. Nur dadurch, dass wir eben dieses ganze IoT-Thema wirklich end-to-end gebaut haben und optimiert haben, ne? Und mit diesen Low-Code-Interfaces ergänzt haben, haben wir wirklich eine Lösung, die du in irrsinnig schneller Zeit live stellen kannst. Und das unterscheidet uns von sehr, sehr vielen anderen Herstellern. Und ich glaube, das ist eben genau das, was vor allem im Mittelstand relevant ist. Ja. So schnell wie möglich rauf und wirklich an den Mehrwert sozusagen Applikationen zu bauen. weil du es vorher gefragt hast, wir haben auch schon eine ganze Anzahl fertiger Applikationen von Condition Monitoring, Benchmarking, Anomaly Detection etc., die man auch wirklich so quasi von der Stange von uns kaufen kann und dann in sehr schneller Zeit wirklich online bringen. Weil die meisten Maschinenbauer, was dann wirklich, also der Mehrwert entsteht in den Applikationen und das, was am meisten Zeit kostet, ist einmal der Rollout über die Maschinen. Ja, weil du kannst es alles, wenn du eine PLC hast oder wenn du mal eine Maschine hast, die sozusagen online ist, dann kannst du es alles remote nachrüsten natürlich. Das ist überhaupt kein Thema und auch in sehr kurzer Zeit. Aber trotzdem, bis das alles gemacht ist, bis die Kunden alle informiert sind etc., bis die alle dabei sind, geht es einfach eine gewisse Zeit, die man halt berücksichtigen muss. Und was meistens dann das zweite Thema ist, das zeitintensiv ist, ist überhaupt das wirklich in die Teams reinzubringen. Denn wenn du ein Service-Team hast, das gewohnt ist, auf eine gewisse Art und Weise zu funktionieren und zu arbeiten, die Prozesse dort entsprechend umzustellen, das wissen wir, glaube ich, alle, die schon mal in der Produktion waren oder das ist nicht einfach. Also die Leute dann wirklich umzustellen, that's the challenge. Ja. Und wir versuchen diese Challenge natürlich vom Produkt her so leicht wie möglich zu machen. Aber für ein Unternehmen ist das einer der wichtigsten Themen. Deswegen sind nochmal die Jungs, die jetzt vor 2 Jahren angefangen haben, ihr eigenes Industrial IoT-System zu bauen, jetzt langsam mal die ganzen Daten zusammenklammt haben, ja, irgendwo auf einer Datenbank rumlümmeln, ja, sich jetzt überlegen, langsam, was machen wir jetzt für Applikationen? Und das wird noch ein halbes Jahr gehen, oder Jahr, bis irgendwelche Applikationen stehen. Das wirkliche Problem steht dann immer noch vor Ihnen, nämlich wie kriegen Sie es in Ihre Teams rein? Und da nutzt die beste Technologie nichts, da nutzen am ehesten noch Interfaces was und vor allem eine Veränderung der Denke in den Teams.
Wie wird sich deiner Meinung nach die IoT-Landschaft jetzt in den kommenden 5 bis 10 Jahren entwickeln? Also was wird da alles passieren? Es werden Riesen wie Microsoft und Amazon führend daraus hervorgehen? Wird mehr Geld in den Markt einfließen? Wird es irgendwelche Paradigm-Shifts geben? Wird VR, also ich weiß es nicht, wird es neue Technologien geben, die es dann noch alles nochmal umwälzen, einfacher machen? Was ist so deine Perspektive darauf?
Also ich sehe, zumindest Microsoft mit Azure ist schon irgendwie, an denen kommst du nicht mehr vorbei, sind überall. Also das ist, muss man schon sagen, eine ziemliche Macht in der Szene. Und die haben halt einfach natürlich durch ihre Präsenz in den Unternehmen, durch die ganze angefangen Office bis zu ihren, was weiß ich, 365 und Cloud und Hosting Packages, haben die in den Unternehmen schon so eine massive Präsenz, dass da die meisten sich denken, ja gut, dann mache ich das natürlich mit Microsoft jetzt, wenn es auch um andere Themen wie Industrial IoT geht. Die sind massiv. Amazon kommt langsam nach. Aber wie gesagt, ich sehe da einfach unglaublich viel Raum in dem Ganzen, ja, weil ich sehe, wie viel Entwicklungspotenzial überhaupt der Mittelstand noch hat. Ja. Und wenn du dir das halt überlegst, dass auch gerade der Mittelstand eigentlich nicht von Azure und Siemens und wie sie heißen, bedient wird, dann ist da noch ein massiver Markt, der sozusagen in den nächsten Jahren online gehen wird. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten für Spieler wie auch der Senseforce. Was ich aber denke, auf jeden Fall denke, ist, dass wir in den nächsten Jahren auch wirklich eine Konsolidierung in dem Markt sehen werden, dass viele kleinere Spiele auch, keine Ahnung, aufgekauft werden und sich daraus schon große Companies entwickeln werden. Und da glaube ich auch, ist die große Frage, die sich tatsächlich Europa stellen muss, ist, wollen wir da als diejenigen, die das Wort Industrie 4.0 sozusagen geboren haben, kreiert haben, wollen wir da eine Rolle spielen oder nicht? Und derzeit stehen wir uns eigentlich nur massiv selbst im Weg.
Warum meinst du?
Ja, weil eben, glaube ich, in der Industrie da ziemlich auch noch das Verständnis fehlt, was eigentlich gebraucht wird. Und sehr viele Kunden oder sehr viele Produzenten und Maschinenbauer auf die großen internationalen Player setzen, die aber unter Umständen meiner Meinung nach sehr oft eigentlich gar nicht Lösungen für diese Zielgruppe anbieten. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele, gerade kleinere Unternehmen sehen werden, die mit ihren zum Beispiel Projekten auf Azure scheitern werden. Ja.
Okay. Also Microsoft unter dem neuen CEO macht definitiv viel richtig. Wir haben uns auch für das ERP-System von Microsoft entschieden, weil es cloud-basiert ist, weil es im SaaS angeboten wird, weil es dieses Ökosystem, diesen Marktplatz drumherum hat. Noch haben sie kein MES, was für uns taugt. Dass Amazon jetzt in den Bereich Industrial IoT einsteigt, ist für mich erstmal interessant, weil ich denke, dass die da viel richtig machen werden für den Entwickler, was interessant ist. Aber was ist allgemein deine Vision für Senseforce? Soll das ein Riese dann auch in dieser Region Dornbirn in Österreich werden? Wie wollt ihr wachsen? Wollt ihr diesen, was ihr eben schön gesagt hast, dass ihr quasi Show, Don't Tell anwenden wollt, gegebenenfalls auch so ein Kit machen wollt, wo der potenzielle Kunde innerhalb eines Tages vielleicht die erste Maschine irgendwie anbieten kann. Das sind so diese Startup-Mentalität, die sehr erfrischend ist und meine ich auch richtig ist. Aber was hast du vor und wie groß kann das werden und wie wollt ihr das erreichen? Wollt ihr selber andere Player in dem Bereich übernehmen, zusammenbringen? Was ist so die grobe Wachstumsstrategie?
Also wir sind schon natürlich auf gerade das Thema Konsolidierung. Wir sind da sehr, sehr aufmerksam und schauen uns den Markt an. Das ist für uns ein Thema und sind sehr interessiert dran. Die Wachstumsstrategie auf der Produktseite ist es eigentlich für uns relativ klar. Also da gibt irgendwie natürlich von der Roadmap her 100.000 sozusagen geile Sachen, die man machen kann in dem Bereich. Ja. Aber die größte Herausforderung für uns ist einfach Sales und Marketing. Und ich meine, da muss man sagen, vielleicht kommt uns jetzt das ganze Corona-Thema sogar positiv zugute, weil da es jetzt auch ein Umdenken gibt auf der Kundenseite, wie wird überhaupt informiert über neue Produkte, wie werden Projekte aufgesetzt, wie wird kommuniziert und wie wird am Schluss auch eingekauft. Da ändert sich gerade massiv viel und ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich für uns, weil wir sind halt jetzt auch unsere Sales- und Marketingaktivitäten am Steigern, am Erhöhen und haben dort jetzt natürlich plötzlich eine Audience, die wir gar nicht gewöhnt sind, dass man die erreichen kann über Channels wie, was weiß ich, eben Ads, LinkedIn, Webinare etc. etc. Und das sind alles tatsächlich sehr, sehr auf Englisch meaningful conversation, wertvolle Konversationen, die hier entstehen zwischen potenziellen Kunden und uns. Und das funktioniert alles über Zoom oder Video Calls genauso gut wie über irgendwie Besuche. Also wenn du dir vorstellst, du musstest früher noch vor einem Jahr, wenn du es geschafft hast, irgendwie nach ewig endlich irgendeinen Termin mit Airbus zu kriegen und dann fährst du irgendwie 5-6 Stunden durch die Pampa, bis du endlich bei irgendwem landest, der dann irgendwie den Termin versemmelt hat und dann seinen Assistenten schickt und du dann irgendwie mit dem 2 Stunden rumblödelst und dann wieder 6 Stunden zurückfährst. Also so hat vor einem Jahr noch Effizienz ausgeschaut. Ja. Und jetzt ist das irgendwie, ja, klar kommen wir nicht oder wir dürfen gar nicht kommen, ja, sondern wir machen einen Videocall und du musst das ganze Thema über Video rüberkriegen. Und das ist super, weil das hilft allen Parteien und macht die Sache effizienter und macht es auch für uns leichter, jetzt wirklich in den Vertrieb reinzukommen.
Also vollkommen d'accord. Ich habe jetzt vor 2-3 Tagen war ich bei eurem ersten Webinar dabei und kann sagen, das habt ihr wirklich gut gemacht. Also ich habe jetzt über diese Corona-Zeit mir viele angeschaut und ihr habt ein Studio aufgesetzt, du hattest einen Gast im Studio, ihr habt vorher Videos aufgenommen mit Kunden, die dann auch beim Webinar mitgemacht haben. Also für ein Webinar, man merkt einfach, da hat sich jemand so gesamtheitlich das mal angeschaut und da rein investiert und sich Mühe gemacht. Und als ich das dann gesehen habe, also allgemein für mich, ich finde diejenigen, die heute Software und Innovationslösungen an Industrie verkaufen, leider, nicht böse gemeint, zum Teil die falschen Personen, weil die diese Vertreterattitüde haben, die dann zu dritt zu dir zum Werk kommen, obwohl die wissen, du bist ein kleines, oder die sollten wissen, dass du ein kleines Unternehmen bist. Das kann man ja online recherchieren, trotzdem kommen die zu dritt. Und dann ist da kein Produktmensch bei, sondern es sind 3 Sales-Leute. Und das verschwert den Prozess für mich. Und als ich dann euer Webinar gesehen habe, dachte ich, okay, wow, da sind endlich mal digitale Talente, die Produktmenschen sind, die den Kundenwert, also irgendwie, es wirkte sehr authentisch für mich. Könntest du dir vorstellen, dieses Webinar auch weiterzudenken? Oder kannst du dir allgemein vorstellen, dass so ein Thema Industrial IoT, neben dieser Dimension, aber auch mit diesem, ne, es muss educated werden. Man muss die Leute mitnehmen und das begreifen lassen, dass man daraus eine Art Webshow machen kann?
Ne, was Webshow?
Ja, kann dieses Thema Industrial IoT über dieses Thema Webinar informieren und einfach nur den Kunden sprechen lassen? Kann das was Größeres werden?
Ja, puh, keine Ahnung, habe ich mir jetzt nicht überlegt. Ich meine, ich war natürlich schon überrascht, weil das Webinar, das du ansprichst, das ist das erste, das wir selber gemacht haben. Also vorher hatten wir schon 2 gemacht, zusammen mit einem Verlag im Industrieumfeld. Und das war jetzt das erste, das wir selber gemacht haben. Das heißt, wir haben das selber promoted, etc., wie du sagst, und haben da mal, ich glaube, das wird noch besser werden in Zukunft, ja. Aber haben da wirklich alles selber in die Hand genommen. Und ich meine, für uns als super kleines Startup sozusagen war das schon ein Erfolg, dass wir da jetzt einfach es geschafft haben, über 50 Leute eine Stunde sozusagen in den Raum zu kriegen. Ja? Weil wenn du dir vorstellst, wir machen jetzt irgendwo ein Event, da 50 Leute irgendwie reinzukriegen, die herfahren und. Ich meine, das ist, ja, ist was. Ja? Also das ist not nothing. Ja? Und dass das jetzt so geht auf die Art und Weise und auch so eine Reichweite hat, obwohl wir ja so quasi nobody sind, das hat mir schon zu denken gegeben. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mehr Potenzial drinnen liegt. Also falls die Frage auch in die Richtung gegangen ist, auch hinsichtlich dessen, was du hier jetzt machst mit diesem Podcast, dann glaube ich schon, dass in solchen Medienformaten und hier in neuen Medienformaten, die sich ganz spezifisch auf spezifische Industriesektoren fokussieren, tatsächlich sehr viel Potenzial liegt. Denn es ist ja auch umgekehrt so, wenn es jetzt mehr solche sozusagen Shows geben würde, das ist natürlich was, wo wir sofort mitmachen würden, einfach auch als Akquisitionskanal. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, du strahlst den Podcast, du stellst den online und eigentlich, um ehrlich zu sein, sollten wir da jetzt noch einen Link reinkriegen, wo dann irgendwie Leute wirklich die Interesse haben, bei uns landen und wir dann mit denen einfach mal sprechen können, das ist genial. Ja, weil es gibt nicht so viel Online-Channels für das Thema Industrie und Industrial IoT.
Und ich denke also allgemein dieser Ansatz Value-Tainment. Ne, du kommunizierst Value, aber du machst es Entertainment-Ansatz. dass der heutzutage umsetzbar ist, wie mit eurem Studio, und dass man da halt sich dann auch abgrenzen kann von der vielleicht eher konservativen Anbietern rund um die Industrie und dann dadurch auch größere Sprünge realisieren kann. Wir sind schon bereits bei einer Stunde. Ich mache zum Ende von dem Podcast immer so eine kleine Blitzfragerunde, wo ich einfach so die Fragen zusammenwerfe, die mich noch irgendwie interessieren, aber vorher nicht so reingepasst haben. Die erste Frage wäre, warum nutzt ihr den Begriff Industrie 4.0 nicht auf eurer Webseite?
Ja, too big.
Okay, das heißt, du meinst, Industrial IoT ist innerhalb dieses Industrie 4.0 komplexen Begriffes zu klein?
Nee, ich finde eben, Industrial IoT ist spezifischer. Also man kann damit mehr anfangen. Okay, es geht um Daten, es geht um Internet of Things eben, okay, Maschinen. Während Industry 4.0, da hast du alles drin, da hast du die HoloLens drinnen, da hast du irgendwie, ich weiß nicht, was alles drin, Maschine, ich weiß nicht, was alles. Ja. Ja. Und ich meine, ich mag den Begriff natürlich sehr, ja. Einfach als Thema jetzt Industrie grundsätzlich jetzt mal in die nächste Generation zu kriegen. Und ich finde, da ist extrem viel Potenzial drin, aber wir können unsere Kunden Gruppe müssen wir spezifischer ansprechen. Ich glaube, dass sogar unter Umständen Industrial IoT noch viel zu groß ist und dass wir in Zukunft auch viel weiter runtergehen müssen und wirklich sagen, eben, was weiß ich, Control Room, Condition Monitoring, Anomaly Detection, Body-Bar, ja, Data Transparency Suite, Construction Suite, ja, und so weiter.
Nach dem nächsten Exit, machst du dann weiter als Unternehmer oder hörst du dann auf?
Den mache ich auf jeden Fall weiter.
Okay, wow. Das heißt allgemein, auch jetzt dieses, war auch anfänglich mal angesprochen, diese Beteiligung an diesem Erfolg Last.fm, wie meinst du, beeinflusst der dich heute bei Senseforce? Du sprichst ja auch mit anderen Unternehmern, du sprichst ja wahrscheinlich auch mit First-Time-Startup-Founders. Merkst du da, welchen Unterschied merkst du da? Bist du da einfach versierter? Bist du da einfach mutiger? Denkst du da einfach größer? Oder denkst du auch ab und zu, okay, irgendwie bin ich schon ein bisschen ruhiger und gesättigter als dieser Jungspund? Also gibt es da irgendwas, was dir auffällt?
Puh. Also ich meine, man muss natürlich sagen, Last.fm war eine völlig andere Nummer, ja, völlig andere Kategorie und andere Industrie, anderes Thema und, andere Welt auch damals. Ja. Ich meine, was ich halt sehe, ich weiß nicht, ich kann jetzt nur, was mir unmittelbar in den Sinn kommt, ist, also ich sehe jetzt irgendwie, wie sich das Thema Startups und vor allem Digital, ja, seit den Ende 90ern entwickelt hat. Ja. Und finde es unglaublich cool, dass ich nach wie vor da vorne irgendwie dabei sein darf. Ja. Aber das ist brutal, wie da die Rakete abgeht. Also jetzt, weil ich vorher gesagt habe, also bis vor kurzem war ja B2B-Sales, ja, im Online-Bereich forget it, ja, not the thing. Da geht jetzt die Post ab, ja, und da passieren Sachen und dann treffe ich irgendwie Teams und Kids, die machen Zeug, da fliegt mir das Blech weg, wenn ich denen zuschaue. Und das finde ich so unglaublich cool und faszinierend, was da an Innovation passiert, auch in so unglaublich kurzer Zeit. Und dass ich das alles irgendwie noch mitschneiden darf und mitraffe und auch anwenden darf, das ist für mich einfach ein unglaublich großes, wie sagt man, eine Ehre sozusagen, ja, dass ich das einfach auch anwenden kann. Und das macht mir Spaß. Deswegen stehe ich in der Früh auf und gehe arbeiten. Und wenn das Ganze noch in coolen Themen ist, wo man wirklich Sachen bewegen kann, dann schon zweimal.
Super, Michel. Vielen lieben Dank. So, das war bereits Podcast Nummer 6. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefällt. Wenn jemand von euch Feedback hat, Ideen habt, könnt ihr ab seit der letzten Episode bereits auf unsere Webseite gehen, die lautet www.mmx.berlin. Da ist ganz unten ein Formular, wo ihr uns kontaktieren könnt, und wir sind wirklich an Feedback interessiert. Da sind die Gespräche zu lang, zu kurz, gibt es Fragen, die wir jedes Mal stellen sollten, gibt es Speaker, die ihr euch wünscht. Das ist hier eine sehr liberale, sehr freie Geschichte. Basiert ja auch alles auf dieser Meetup-Serie in Berlin. Daher sind wir das gewohnt, auch im Austausch zu sein. Wenn ihr Ideen habt, bitte Bescheid geben. Und wenn ihr euch mehr über Michel oder Senseforce informieren wollt, dann sind alle Links dazu in den Shownotes hinterlegt. Das müsste man eigentlich, egal wo ihr das gerade hört, sehen und finden können. Und damit, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode wurde gerade erst aufgenommen. Es ist ein Marathon aktuell. Das Format scheint zu funktionieren, und darüber bin ich sehr froh, darüber sind wir sehr froh. Und bis zum nächsten Mal.